So, wir hatten beim letzten Mal das Kapitel Programmierstile abgeschlossen und widmen uns jetzt dem Kapitel 2, da geht es um die Implementierung von Datentypen. Na, was ist denn eine Implementierung? Implementierung heißt die Dinge, die Sie in höheren Programmiersprachen, wie zum Beispiel ML, Java oder was immer Sie sich denken, Prolog, aufschreiben, wie Sie die in die relativ schmalbrüstige, einfache Architektur von Rechnern abbilden können. Na, also wie sorgen Sie dafür, dass ein Baum, in der ja, ganz viele verschiedene Informationen tragen kann, ne, ein ganz komplizierter Baum sein kann, wie kriegen Sie den in so einen linearen Speicher unter, also in eine lineare Abfolge von Zellen, die alle nur einfache, relativ einfache Daten tragen können. Ja, und da haben wir uns folgenden Fahrplan vorgenommen. Wir besprechen ganz kurz die Pascal-Maschine und gehen nochmal auf den Begriff der Implementierung ein. Und dann schauen wir uns der Reihe nach Datenstrukturen an, die wir in GDP1 kennengelernt haben und schauen nach, wie wir jetzt zum Beispiel Mengen, Records, Stacks, Queues, Rekursion und so weiter durch die Maschine ausführen lassen können. Ja, zunächst die Pascal-Maschine, da finden Sie das meiste im Skript. Die Frage ist ja immer, auf welche Maschine stützt man sich tatsächlich ab? Ja, also wir haben bisher in ML oder in Pro oder in FUN gearbeitet und wollen jetzt diese Sprachelemente auf die Maschine abbilden. Und wir haben in dem Abschnitt 3, 4, so ungefähr war das, glaube ich, in GDP1, haben wir die Maschinenarchitektur kennengelernt. Und da haben sie mit AS programmiert, also mit einer Assemblersprache, und haben gesehen, dass die Maschine aus Speicherzellen besteht. Und die Frage ist immer, auf welche Maschine bilden wir tatsächlich jetzt solche höheren Sprachelemente ab? Na, nehmen wir Assembler oder nehmen wir Maschinencode oder na, was immer. Irgendwo sind sie immer nicht dran an der Maschine, denn schließlich wird ja in der Maschine alles durch Ströme realisiert und streng genommen müssen wir jetzt gucken, wie wird praktisch ein zweidimensionales Feld irgendwie in eine Form von Strömen abgebildet. Ja, das ist natürlich außerordentlich aufwendig. Man fragt sich eigentlich immer nur, wo kann ich eine Basismaschine ansetzen, also auf welche Maschine kann ich mich beziehen bei der Implementierung, die irgendwie noch überschaubar ist und in der gleichzeitig aber die wesentlichen Konzepte sichtbar werden. Ja, und das ist könnte zum Beispiel die Maschine AS sein, ja, also dass wir alles versuchen, den AS zu realisieren, ne, das ist aber erheblich zu kompliziert. Man kann die wichtigsten Gesichtspunkte auch schon klar machen, indem man sich einfach auf eine auch höhere Programmiersprache wie Pascal beschränkt, die aber noch alle wesentlichen Konzepte der Basismaschine sichtbar werden lässt. Ja, also wo Sie wirklich sehen können, na, ich habe eigentlich nur einen linearen Speicher und alle Zellen sind gleichwertig, ne, und egal wie mein Rekordtyp aussieht oder wie meine Person aus einer Personalkartei wirklich dargestellt ist, ne, alles muss in solche Speicherzellen reingepfropft werden. Und deswegen nehmen wir als Basismaschine Pascal oder eine Pascal-artige Sprache, sagen wir mal so, und mit dieser Basismaschine versuchen wir also alle Datenstrukturen irgendwie darzustellen. Ja, die Einzelheiten zur Sprache, die finden Sie im Kapitel 3.1. Wenn Sie da mal mit programmieren wollen, wenn Sie nur Dinge einfach aufschreiben wollen, dann können Sie es also auch weitgehend irgendwie nach dem Jargon aufschreiben, den ich hier verwende. Und wenn Sie es genau wissen wollen, dann schauen Sie da einfach in die Sprachbeschreibung rein. Dann können Sie also auch viele Dinge dann direkt durchimplementieren. Ja, zum Begriff Implementierung. Die Idee: wir haben einen Datentyp D'. Wir haben einen Datentyp D und wir möchten ihn implementieren durch einen anderen Datentyp D'. Ja, also wir haben einen Rekord, ein Feld oder sonst irgendwie was und wir möchten ihn implementieren durch den Datentyp D'. Und der ist aber jetzt bei unserer Basismaschine eben ein ganz einfacher. Na, im Prinzip ist unser Datentyp nichts anderes als eine Folge von Speicherzellen. Das ist der einzige Datentyp, den wir haben in unserer Basismaschine. Und was müssen wir dazu tun? Wir müssen gucken, wie kriegen wir jetzt eine komplexe Struktur, ne, in solch eine Speicherzelle rein. Das ist das eine. Das heißt, wir müssen die Werte von D durch die Werte, die wir in D' zur Verfügung haben, einfach darstellen können. Ne? Das heißt Implementierung. Und eben von Implementierung spricht man immer dann, wenn man jetzt so eine Umsetzung macht. Es ist egal, ob Sie sich jetzt auf eine Basismaschine beziehen oder auf eine Assemblersprache oder auf eine konkrete Maschine. Implementierung heißt immer, Sie stellen etwas durch etwas anderes dar. Ja, und dann müssen Sie ebenfalls noch natürlich zusehen, wie transformieren sich dann die Operationen. Ja, Sie haben also auf einem Datentyp wie Real, ne, da haben Sie verschiedene Operationen. Und wenn Sie dies jetzt in eine Speicherzelle abbilden, ne, dann haben Sie nur noch Speicherzelle. Und Sie können diese Speicherzelle jetzt als eine Bitfolge interpretieren oder als eine natürliche Zahl. Jedenfalls müssen Sie eben so eine komplexe Real-Operation wie geteilt oder Wurzel ziehen, müssen Sie jetzt eben durch so eine Speicherzellenkombination und durch die entsprechenden Maschinenoperationen darstellen. Ja? Also Implementierung heißt einmal Darstellung von Werten durch andere Werte und Darstellung von Operationen durch andere Operationen oder sogar durch Operationsfolgen. Na, Sie wissen vielleicht, dass Sie in der Maschine nur addieren können, na, gar nicht multiplizieren, nicht dividieren, sondern manchmal führt die Maschine das selbsttätig zurück auf Addition, manchmal müssen Sie es selber machen. Ja, da müssen Sie also in jedem Fall schon mal eine Division zurückführen auf eine Folge von Subtraktion, ne, und das eventuell von Hand. Das ist auch Implementierung. Und so kann man das, diese Implementierung eben auch ein bisschen formaler definieren. Also wenn man praktisch einen Datentyp D hat, der besteht aus Werten W, ja, und den entsprechenden Operationen darauf R, und wir wollen diesen Datentyp durch D' darstellen, ja, also in D' implementieren, dann brauchen wir eine Abbildung von den Werten von D in die Werte von D'. Das macht unser F. Und F ist zweigeteilt. F bildet nämlich einmal die Werte ab auf die Werte von D' und zum anderen die Funktionen in Funktionen oder Operationen, Operationsfolgen in dem Datentyp D'. Ja, also FW sorgt dafür, dass ihre Werte durch Werte des implementierenden Typs W' abgebildet werden und FR sorgt dafür, dass die Operationen, zum Beispiel die Division, abgebildet wird in eine Folge von Operationen auf ihrem implementierenden Typ. Ja, zum Beispiel eine Folge von Addition, Subtraktion oder sonst irgendwas. Und da haben wir diesen Kringel da oben angefügt. Da oben sehen Sie nochmal die Definition von dem Kringel. Ja, Kringel heißt einfach, wenn Sie eine Menge von Operationen haben, na, dann dürfen Sie mit M Kringel alle die, meinen Sie mit M Kringel alle die Funktionen, die Sie irgendwie durch Kombination der Funktionen erzeugen können. Ja, also in dem M sind Funktionen drin, F1 bis FR, und in M Kringel sind alle Operationsfolgen drin, die Sie mit diesen Operationen durchführen können. Und deswegen haben wir da unten diese Abbildung FR, die geht eben von R nach R-Kringel. Ja, das heißt, eine Operation in meinem Originaldatentyp D wird eventuell durch eine oder mehrere Operationsfolgen abgebildet oder realisiert, die aus R-Kringel stammen. Ja, und jetzt dürfen Sie natürlich nicht dieses FR irgendwie beliebig gestalten, sondern es muss ja so sein, dass die Operation, wenn Sie sie auf D ausführen, ne, durch eine Reihe von Operationen ausgeführt wird, die dann in D' ablaufen, aber hinterher müssen die Ergebnisse gleich sein. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Division durchführen, ne, zwischen 7 und 5, ja, dann geben Sie 7 und 5 der Operation Division, ja, und diese Funktion FR bildet Ihnen die Division in meinetwegen irgendeine Folge von Subtraktionen, Umwandlungen, irgendwie was ab. Ja, und hinterher muss praktisch wieder rauskommen, wenn Sie diese Division auf diese Folge von Operationen auf diese umgewandelten Werte in D' anwenden, ne, dann muss dasselbe Ergebnis rauskommen. Ja, also 7 geteilt durch 5 muss die 7 transformiert in den implementierenden Datentyp, die 5 transformiert und dann diese Operationsfolgen, die die Division realisieren, ausgeführt. Dann kommt ein Wert raus, den Sie wieder zurückinterpretieren können und dann als 7 geteilt durch 5 ablesen können. Ja? Das ist sozusagen die letzte Zeile. Also wenn Sie eine Funktion g haben, die wenden Sie auf irgendeinen einen Operanden g x an. Ja, und dann kommt ein Wert raus. Und wenn Sie diesen Wert implementieren, dann ist das also durch fw in die Menge w' abbilden, also in den implementierenden Typ, ja, dann muss dasselbe passieren, wie wenn Sie vorher dieses x in den implementierenden Typ abbilden und dann die Operationsfolge, die für die Operation g vorgeschrieben ist, anwenden. Ja, also nochmal, 7 und 5 sind zwei Operanden, die Operation ist Division, da kommt ein Ergebnis raus. Jetzt wandeln Sie die 5 um in implementierte Werte, wenden da die Operationsfolge FR von Division an, ja, und kriegen dann Werte raus und diese Werte wieder zurückinterpretiert müssen dieselben Werte sein, die sie ursprünglich für die Division erwartet hätten. Ja, und man spricht hierbei von einem sogenannten kommutierenden Diagramm. Also da oben haben wir dieses G nochmal, das ist unsere Operation Division. Und wir haben die entsprechenden Wertemengen. Ja, und die Division läuft von W nach W. Und wenn ich jetzt unten die Division implementiere, dann muss ich die Werte implementieren per FW und bilde die nach W' ab. Und dann muss ich die Operation G implementieren und dann kriege ich unten in W' eine Operation oder Operationsfolge FR von G. Ja, und hinterher kommt ein Wert W', klein W' raus. Ja, und dieser Wert klein W', der muss jetzt wieder mit dem Ergebniswert in der Domäne W, groß W, übereinstimmen. Ja, und man sagt kommutieren, weil Sie jetzt dieses Diagramm durchlaufen können, einmal so rum, ja, den Pfeilen nach oder so rum. Das heißt, Sie können erst machen, ne, 7 geteilt durch 5, kommt ein Ergebniswert raus, den wandeln Sie um in den implementierten Ergebniswert. Ja. Oder Sie wandeln die 7 und die 5 um in implementierte Werte und wenden darauf die implementierte Operation an. Und beides Mal müssen dieselben Werte rauskommen. Ja? Das ist der Begriff des sogenannten kommutierenden Diagramms. Das haben Sie in Mathematik sicherlich schon gesehen. Ja, das ist der Begriff der Implementierung. Ne? Also wir wandeln Werte und wir wandeln Operationen in geschickter Weise um, sodass sich auf der Basismaschine die Operationen so verhalten, wie wir es aus der Originaldarstellung von Operationen erwarten. Jetzt müssen wir nur nachgucken, wie sieht denn unten unser W' aus? Also auf welche Werte müssen wir uns denn da beziehen? Ja, und welche Operationen haben wir da zur Verfügung und was können wir da tun, um meinetwegen so Operationen wie Division auszuführen? Also unsere Frage geht dahin, wie sieht die Speicherstruktur unserer Basismaschine aus? Ja, und das wissen wir schon, das ist nur eine Folge von einzeladressierbaren Zellen. Die sind alle gleich groß und wir haben einen festen Adressbereich. Wenn Sie Ihren Speicher 1 Gigabyte Hauptspeicher haben, ja, dann haben Sie da 1 Milliarde gleiche Speicherzellen drin, ne? Und jede Speicherzelle ist ein Byte und jedes dieser Bytes können Sie einzeln ansprechen. Und unsere Basismaschine ist ja jetzt Pascal, das heißt, wir kümmern uns nicht direkt um die Speicherzellen selbst, sondern wir versuchen in Pascal die Basismaschine irgendwie so darzustellen, dass man da auch noch vernünftig mit manipulieren kann und auch noch was Vernünftiges verstehen kann. Und in Pascal würden wir ja dazu versuchen, einfach diesen Speicher als eine homogene Aggregation darzustellen. Das heißt, wir definieren also ein lineares Feld, Speicher, na, und das besteht aus gleichen Wörtern, Wort, na, und die Indizierung erfolgt über Adressen. Und diesen Typ Adressen, den können wir uns vorstellen, eben einfach als einen Aufzählungstyp zwischen 1 und hier 1 Million, na, 1 Mega. 1.048.575 ist das Mega, ja. Und alle Implementierungen müssen sich jetzt auf diesen Speicher beziehen, den wir so dargestellt haben. Und deswegen suchen wir Implementierungen, die also jeden beliebigen Datentyp, ne, sei es Array oder Record oder Baum oder was immer, lineare Liste, ne, abbildet auf diese Speicherform. Und auch ein Zugriff zu einem bestimmten Objekt, ne, denken Sie an die Liste, da laufen Sie so ein paar Zeigern nach irgendwie, oder bei der Sequenz müssen Sie irgendwie erstes machen, um das siebte Element zu kommen, ja, zum Beispiel. Solche eine Sequenz und eine Linksequenz, die müssen wir auch versuchen abzubilden in so eine entsprechende Speicheroperation. Und wir müssen angeben, wie sich die entsprechenden Zugriffsoperationen zu den Datentypen dann in dieser implementierten Version tatsächlich verhalten. Ja, und das machen wir einfach mal, indem wir da mit einem eindimensionalen Array anfangen. Ja, da kennen wir aus unserer Programmiersprache FUN oder PRO, ne, aus den beiden Sprachen kennen wir das ganz normale eindimensionale Array, Typ A. Ja, und das haben wir immer so definiert, Array NUT 0 bis N of T. Ja, und T ist irgendein Grundtyp. So, und wie kriegen wir dieses Array jetzt in den Speicher rein? Ja, in unsere Datenstrukturspeicher. Ja, da muss man schon gucken. Also irgendwie sieht das ja so ziemlich ähnlich aus. Ne, da Glücklicherweise ist auch die Indizierung, die ist über natürliche Zahlen zwischen 0 und n. Ja, das heißt, das sieht schon ziemlich so aus wie Adressen. Ne? Nur der Grundtyp T, der kann natürlich eventuell ganz komplex sein und gar nicht in eine einzige Speicherzelle reinpassen. Ja, dann habe ich schon ein Problem. Ne? Dann passen also meine einzelnen Daten für dieses Array nicht in einzelne Zellen, sondern ich muss irgendwie im Fünferpack meinetwegen Zellen reservieren, um da einen solchen Wert aus T unterzubringen. Wir nehmen im Moment erstmal an, jeder Wert passt in so ein Speicherwort rein. Ja, dann muss ich also eine Implementierung bestimmen, f gleich fw, fr, also die Werte abbilden und die Operationen abbilden, von a in den Speicher rein. Und zwar derart, dass jetzt ein bestimmtes Objekt a, also solch ein Array da von diesem Typ, in den Speicher abgebildet wird. Und zwar kann ich da schreiben, also a wird einfach dem Speicher zugeordnet. Ja, und wenn ich einen Zugriff auf einen Index i, also auf ein Objekt von diesem Array habe, dann muss ich auf den Speicher zugreifen und ich kann jetzt nicht mehr an der Position i gucken, ja, denn der Bereich 0 bis n ist ja vielleicht im Speicher an einer ganz anderen Stelle angesiedelt, ja, sondern ich muss gucken, wie ist meine Operation, meine Zugriffsoperation auf i, wie bildet die sich durch eine Folge oder durch eine Einzeloperation ab, sodass ich in dem Speicher dieses Objekt i finde. Ja? So, und diese Operation, die leistet so eine Adressfunktion. Also hier, schauen wir nochmal hier unten, ne? Da ist im Prinzip die wesentliche Tätigkeit, ist zu tun, besteht in diesem fr. Ja, wir müssen dieses fr finden. Wir wollen auf das Objekt i zugreifen. Wo im Speicher finden wir dieses Objekt i? Ja, und das leistet eine Adressfunktion, die mir jetzt sagt, dieses Objekt i, die Objekte von dem gesamten Array sind im Speicher in irgendeiner Weise geschickt angeordnet und dieses Objekt i findest du genau an der und der Position. Ja, und diese Umwandlung, die leistet eine Adressfunktion. Und hier haben wir dieses Array nochmal, ja, a, und wir haben dazu den Speicher, wo wir dieses Array abbilden wollen. Und jetzt können wir zum Beispiel Folgendes machen. Dieses Array, ja, der Speicher ist groß, ne, das Array hat vielleicht nur 100 Elemente, ne, das Array landet meinetwegen an dieser Stelle. Ja. Und wenn ich jetzt einen Zugriff auf ein Objekt machen will, ja, hier, also ich, beim Array laufe ich ja irgendwie von vorne nach hinten zum siebten Element hin, meinetwegen, i gleich 7, ne, dann muss ich dieselbe Operation auch da unten durchführen. Ja, der Unterschied ist jetzt nur, ich starte eben nicht an der Position 0 im Array und laufe dann 7 Elemente weiter, um mein siebtes Element zu finden, sondern ich starte an der Position A0. Denn ich habe mein Array nicht direkt vorne im Speicher platziert, sondern an die Position A0. Und da fängt es dann an. Ja. So, und entsprechend muss ich also dann an dieser Position A0 i Schritte weiterlaufen, wenn ich da oben mir das i-te Element rausgegriffen habe. Ja, und das ist schon die ganze Intelligenz der sogenannten Adressfunktion. Das heißt, wie funktioniert jetzt der Zugriff auf das Element i? Na, der Zugriff auf a von i erfolgt, indem ich auf den Speicher sp an die Position i' schaue und dort mein Objekt i finde, mein Objekt a von i. Und das heißt einfach, dieser Index i', der ergibt sich jetzt grundsätzlich durch die Operation a0 plus i. Ja, mehr nicht. Ja, also dies ist die sogenannte Adressfunktion da, die der Computer, wenn er beim Übersetzungsprozess ein Programm von Ihnen übersetzt, ne, und sich entscheidet, dieses Stück Array an diese Stelle im Speicher zu platzieren, dann ersetzt er automatisch jeden Zugriff auf das Objekt a von i durch einen Zugriff auf das Objekt a0 plus i. So, und wenn man das Ganze jetzt mit mehreren Speicherworten macht, ne, dann muss man einfach nur entsprechend viele Speicherworte springen. Ja, sie greifen dann nicht mehr auf das siebte Objekt zu, denn jedes ihrer Elemente, jedes ihrer Komponenten des Arrays meinetwegen hat c Komponenten. Dann greifen sie also beim siebten Element nicht auf das siebte, auf die siebte Speicherstelle zu, sondern auf die 7 mal 5, also auf die 35. Ja? Also hier haben wir das nochmal, die Adressfunktion für C-Speicherworte je Wert von T sieht dann so aus, dass Sie starten bei der Anfangsadresse A0, ne, in C-Schritten E-Mail weitergehen und dann von der Position an in den C-Speicherzellen, die dann folgen, ihr gesuchtes Objekt finden. Ja, das sehen Sie dann da unten, also der Zugriff auf die Position I ist dann im Speicher der Zugriff auf die Position Location von I, Log I, bis Location von I plus C minus 1. Alle diese Speicherzellen gehören zu ihrem Objekt I. Ja, im eindimensionalen Fall ist also dies noch relativ einfach. Jetzt, wie sieht es aus beim mehrdimensionalen Fall? Wir haben jetzt ein zweidimensionales Array, 0 bis M, 0 bis N. So, und das müssen wir in den Speicher reinpropfen, ne? Dann machen wir einfach Folgendes, wir können die Dinger einfach linear anordnen. Ja, also die 4 mal 4, das 4 mal 4 Array, ne, wird also jetzt zeilenweise, 4 mal 5 Array, wird also zeilenweise unten einfach so in den Speicher rein platziert. Ja. So, und jetzt ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, ne, also wenn Sie jetzt auf das eine Element meinetwegen irgendwo zugreifen, ne, dann müssen Sie zum einen die Zeilenzahl sich anschauen, ne, auf das Element A, I, J zum Beispiel, ne, da müssen Sie halt I-Zeilen runtergehen, ne, und dann müssen Sie nochmal J-Zeilen nach rechts gehen, ja, und dieses muss jetzt simuliert werden, eben durch einen Zugriff auf diese lineare Darstellung, indem Sie praktisch, ja, hüpfen, ne, sozusagen, erstmal den Eaton-Teil abarbeiten. Und dann nochmal den ersten Teil abarbeiten, die ersten 5 Einträge, ne, die zweiten 5, die dritten 5 und so weiter. Ja, also wenn Sie die oberste Zeile abgreifen, ne, dann gehen Sie da unten die nächste Zeile, da die nächste Zeile und dann das entsprechende Stück J, ne, und dann sind Sie an der richtigen Position. So, jetzt haben wir hier wieder, wir können wieder nicht davon ausgehen, dass also die Maschine dieses 4x5 Array an eine bestimmte Stelle in den Speicher platziert, sondern wir müssen irgendwie annehmen, das kann überall sein, ne, wo immer der Speicher Platz ist. Im Speicher muss ja auch noch irgendwo ein Programm untergebracht werden. Also gehen wir da wieder von aus, dass an der Position A0 diese Implementierung des 4x5 Arrays beginnt. Ja, und jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt zu meiner Position IJ? Ne? Da muss ich halt also i minus 1 viele Zeilen überspringen, dann bin ich in der i-ten Zeile. Ja, und dann muss ich noch j minus 1 Speicherzellen überspringen und dann bin ich in der j-ten. Ja. Und das äußert sich jetzt so, dass man diese Location-Funktion wie folgt darstellen kann. Also um auf die Position ij zuzugreifen, gehe ich von der Anfangsadresse a0 aus und mache jetzt n plus 1 Sprünge. Ja, n plus 1 Zellen überspringe ich, aber nicht nur allein n plus 1, sondern weil jedes Objekt meines Arrays ja vielleicht wieder c Zellen in Anspruch nimmt, muss ich c mal n plus 1 Sprünge durchführen. Ja. Und da ich auf den Index i zugreife, ne, jede Arrayzeile ist jetzt c mal n plus 1 lang und i solcher Zeilen muss ich durchlaufen. Ja, dann bin ich an der richtigen Position. Und dann muss ich nochmal J in der Zeile entsprechend J-Position weiterlaufen, also C mal J noch drauf addieren und dann bin ich an der richtigen Position und habe mein Objekt gefunden. Ja, also der Compiler, der Übersetzer, wird also jedes Programm ihrer Programmiersprache, in dem solche zweidimensionalen oder auch mehrdimensionalen, das kann man natürlich beliebig erweitern, Arrays vorkommen, ne, da wird er sich so eine Speicherabbildungsfunktion, so eine Location-Funktion ausdenken, so eine Adressfunktion. Na, und er wird dann jeden Zugriff A, I, J bei Ihnen ersetzen, intern durch einen Zugriff entsprechend dieser Location-Funktion. Ja. So, hier sehen Sie nochmal, wie das dann aussieht. Also der Zugriff, na, in unserer Notation hier, Implementierung FW, FR, der Zugriff auf A, I, J bedeutet jetzt, dass ich mir die Speicherzellen von Log I, J bis Log IJ plus C minus 1. Solange ist nämlich gerade mein Eintrag, der nimmt ja 10 Zellen in Anspruch, na, genauso diesen entsprechenden Eintrag auslese und dann finde ich mein gewünschtes Objekt. So, jetzt übertragen wir das Ganze auf n-dimensionale Arrays. Na, da geht es praktisch systematisch. Hier haben wir ein n-dimensionales Array. NAT 0N1, NAT 0N2, NAT 0NK. Wieder vom Datentyp Grundtyp T. Und jetzt muss ich natürlich auf K-Indizes zugreifen. Location von D1 bis DK. Na, und jetzt muss ich entsprechend viele Hops durchführen, um an meine richtige Position zu kommen. Also erst D1, I1 mal, da sind, da ist ein Fehler, sehen Sie schon, die I's sind D's, ne? I1 und D1 da, das muss ich noch umändern. Also ich muss, bleiben wir mal bei dem I, ne? Ich muss also I1 Sprünge machen, um die N-1 Zeile, N-1 dimensionale Zeile mir anzugucken, ne? Und dann die N-1 dimensionalen Spalten und so weiter. Und entsprechend viele Sprünge machen und dort von N2 plus 1 bis NK plus 1, N3 plus 1 bis NK plus 1 und so weiter, dort um schließlich an mein Element zu kommen, das ich suche. Ja, und das ist so eine Summe, die da unten steht, A0 plus Summe J gleich 1 bis K, ne, CJ, IJ. Und jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen abkürzen und das macht der Rechner dann auch. Also man kann diese CJs da, die sind nichts anderes als solche Multiplikationen, also wiederholte Multiplikationen, und die kann man auch da unten einsetzen, dann haben Sie da eine etwas andere Darstellung für diese Operation. Ja. Also Sie sehen, es ist für die Maschine eine recht aufwendige Operation, auf ein Array-Element zuzugreifen, weil ja doch, wenn Sie jetzt ein mehrdimensionales Array haben, eine ganze Menge elementarer arithmetischer Operationen durchgeführt werden müssen. Ja, und das kostet tatsächlich Zeit. Ja, und die Zeit ist wirklich erforderlich. Ja, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie durchlaufen so ein mehrdimensionales Array systematisch. Ja, und dann haben Sie diese ganzen Operationen da, die da durchgeführt werden müssen. Ja, einige dieser Operationen sind natürlich Konstanten. Die kann man im Vorhinein direkt ausrechnen. Also schauen Sie da in die zweite Zeile da. Ne, CI1 mal N2 plus 1 bis NK plus 1. Ja, diese N2 plus 1 bis NK plus 1 mit dem C zusammen, das ist eine Konstante. Also da brauchen Sie die Werte nicht jedes Mal neu auszurechnen. Die rechnet der Rechner bei der Übersetzungszeit einmalig aus. Ja, und dann setzt er die dort entsprechend ein. Sie haben nur die Multiplikation mit den Indizes, auf die Sie gerade zugreifen, und mit den entsprechenden Konstanten, die Sie da gerade berechnet haben.